Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Arndt Reuning herzlich willkommen. Heute reden wir hier über den Nutzen der alten Bullen im Reich der Elefanten. Wir fragen, wie stark die Pandemiesituation auf die Psyche schlägt. Und wir wollen wissen, wie lang im Voraus man Niedrigwasser in deutschen Flüssen vorhersagen kann. Doch zunächst einmal müssen wir etwas anderes klären. Wenn ein Mensch, der mit dem neuartigen Coronavirus infiziert ist, gleich mehrere Personen ansteckt, dann entsteht dort möglicherweise ein Cluster. Gerade diese Cluster gelten als gewaltiger Treiber hinter der Covid-Pandemie. Das hat der Virologe Christian Drosten vor einem Monat in einem Gastbeitrag des Wochenblattes Die Zeit beschrieben. Und darin hat er auch Vorschläge gemacht, wie mit diesen Clustern sinnvollerweise umzugehen ist. Anfang dieser Woche nun hat er in seinem Podcast dieselben Aussagen wiederholt und damit eine gewaltige Medienlawine und Echo in der Politik losgetreten. Wir haben es ja gerade in den Nachrichten gehört. Frage an meinen Kollegen Volkert Wildermuth, was genau war denn da los?
Ja, Verkürzung der Quarantänezeit auf 5 Tage lauteten die Schlagzeilen oder die Quarantänedauer ist auf dem Prüfstand. Inzwischen hat Christian Drosten klargestellt, er hat nicht über Quarantäne allgemein gesprochen, sondern sich auf eine sehr konkrete Situation bezogen. Es gab einen Ausbruch, ein Cluster, von dem man nichts wusste. Jetzt kommt eine Person ins Gesundheitsamt, hat Symptome und schnell ist klar, er oder sie hat sich zum Beispiel auf einer Feier vor 5 Tagen angesteckt. Und in so einer Situation, meint Drosten, macht es keinen Sinn, genau aufzuklären, wer hat da wie lange neben wem gesessen und nur enge Kontakte in die Quarantäne zu sticken. Stattdessen sollten einfach alle diese Personen für 5 Tage in eine Abklingzeit, wie er das nennt, und danach getestet werden. Bisher gilt, enge Kontaktpersonen von nachgewiesenen Infizierten müssen für 14 Tage in eine Quarantäne und wer Symptome hat oder einen positiven Test, der muss für 10 Tage nach Einsetzen der Symptome in Isolation. Und diese Begriffe gehen bei Drosten etwas durcheinander und das hat sicher auch zu der Verwirrung beigetragen.
Gut, aber woher kommen dann diese 5 Tage, dieser konkrete Wert bei Christian Drosten?
Ja, da gibt es 2 Aspekte. Einmal braucht es im Durchschnitt 5 Tage, bis nach einer Infektion Symptome auftreten. Das zeigt eine ganze Reihe von Studien. Und wenn dann jemand Symptome hat, dann war er 2 Tage vorher ansteckend und ist noch für 5 weitere Tage lang ansteckend. Das hat Christian Drosten in eigenen Studien zum Beispiel nachgewiesen. Und in diesem Clusterbeispiel, da sind ja diese ersten 5 Tage im Grunde schon vorbei, weil der Gast, der jetzt im Gesundheitsamt ist, ja schon Symptome entwickelt hat. Und nach weiteren 5 Tagen sollte dann die meiste Ansteckungsrisiko vorbei sein. Aber es bleibt eben ein Restrisiko, denn diese 5-Tage-Werte, und zwar beide, sind nur Durchschnitte. Das kann auch länger dauern und deshalb sagt Christian Drosten, er sei mit seinem Vorschlag bis an die Schmerzgrenze der Epidemiologie gegangen.
Ein Cluster, das ist ja eine sehr spezielle Situation. Wie sieht es denn generell aus mit diesen Zeiten?
Ja, also im Grunde ist es ja so, dass alles losgeht, wenn eine Person mit klaren Symptomen oder einem positiven Test ins Gesundheitsamt kommt. Und dann gucken die in 2 Richtungen. Einmal zurück, wo hat sich diese Person vielleicht angesteckt? Und darum geht's Drosten. Das ist sein Problem. Das Gesundheitsamt blickt aber auch nach vorne, fragt, wen könnte diese Person denn jetzt noch weiter angesteckt haben. Und wenn die dann sagt, gestern war ich auf einer Party, dann ist da vielleicht ein neues Cluster entstanden, das sich noch einfangen lässt, was epidemiologisch sehr wichtig wäre. Aber dafür braucht man dann eben längere Quarantänezeiten, die kann man dann nicht verkürzen. Also es ist wirklich kompliziert.
Waren wir denn bisher, wenn wir uns diese ganze Diskussion anschauen, einfach übervorsichtig?
Also eher nicht. Es kommt hier wirklich auf eine Balance an. Es geht um die Abwägung Infektionsschutz auf der einen Seite versus wirtschaftliche und soziale Belastung auf der anderen Seite. Da muss man einen Kompromiss finden. Da liegen wir mit diesen 14 Tagen Quarantäne, 10 Tage Isolation ganz ähnlich wie andere Länder, wie die USA, wie die Schweiz beispielsweise. Und das ist eben ein politischer Kompromiss. Wie viel Risiko will man eingehen? Wie viel Belastung? Dass die Politik jetzt diskutiert, ist sicher richtig, aber man sollte nicht pauschal die Quarantäne Zeit verkürzen, sondern diese verschiedenen Situationen berücksichtigen. Das Robert-Koch-Institut hat da schon den Auftrag, das alles noch einmal auf den Prüfstand zu stellen. Und man sollte auch bedenken, es geht hier um eine gesellschaftliche Abwägung. Individuell mag das anders sein. Wenn jemand selber eine Risikoperson ist, dann sollte er vielleicht durchaus länger Abstand halten, wenn er weiß, mein Freund, mein Bekannter, der hat eine Infektion gehabt.
Vielen Dank, Volkert Wildermuth, Wissenschaftsjournalist und Drostenversteher. Und wir bleiben beim Thema Corona. Die Pandemie schlägt auf die Psyche. Sorgen um die Zukunft und die Gesundheit können schon mal den Schlaf rauben. Das klingt zumindest schlüssig. Aber wie sieht es tatsächlich aus mit dem psychischen Wohlbefinden der Menschen in Deutschland in Zeiten des Coronavirus? Ein Forschungsteam aus Mannheim vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit hat einfach mal nachgefragt bei rund 700 zufällig ausgewählten Probanden zwischen 18 und 65 Jahren. Geleitet hat die Studie die Professorin Christine Kühner. Von ihr wollte ich vor der Sendung wissen, wie das denn abgelaufen ist und was dabei genau herausgekommen ist.
Wir haben die Personen schriftlich befragt zu Sorgen und Ängsten und Veränderung des Verhaltens während der Krise, aber eben auch zum derzeitigen psychischen Befinden. Und das haben wir mit zwei standardisierten Skalen, bewährten Skalen erfragt, die eben in Bevölkerungsstudien häufiger eingesetzt werden. Und die Besonderheit ist eben die, dass wir diese Skalen zum psychischen Befinden auch schon vor 2 Jahren mal, 2018, in einer damaligen Bevölkerungsumfrage eingesetzt hatten, was also einen direkten Vergleich mit dieser Vor-Pandemie-Zeit erlaubt. Und die Hauptergebnisse jetzt zu diesem Vergleich waren, dass wir bezüglich des psychischen Befindens keine signifikanten Veränderungen gegenüber 2018 gefunden haben. Das heißt, im Durchschnitt waren die Werte in einem Fragebogen zum psychischen Befinden nahezu identisch zu 2018. Und eine andere Skala, die erfragt den Anteil derjenigen Personen in der Bevölkerung, die jetzt Symptomkriterien für eine oder mehrere psychische Störungen konkret erfüllen, auch dieser Anteil war gegenüber 2018 nicht erhöht. Und auch die einzelnen Depressions- und Angstwerte waren vergleichbar zwischen den zwei Befragungen. Und damit können wir eben auch die häufig auch in den Medien verbreitete Annahme, dass es eine dramatische Zunahme psychischer Störungen während der Pandemiezeit gibt, also unsere Befragung war im Zeitraum Ende April bis Ende Mai, zunächst mal nicht bestätigen. Das heißt, man sollte entsprechenden Aussagen aus dieser rapide anwachsenden Zahl von Online-Befragungen mit fraglicher Repräsentativität und fehlenden Vergleichsdaten aus der Vorpandemiezeit, man sollte die zumindest mit Vorsicht betrachten.
Ja, aber ich denke, es handelt sich ja doch um eine Ausnahmesituation mit besonderen Belastungen für die Menschen. Wie erklären Sie sich denn dann, dass Sie keinen Unterschied gefunden haben?
Absolut. Also man muss sagen, das ist im Durchschnitt, haben wir keine Erhöhung der psychischen Beeinträchtigung oder Belastung gefunden. Aber wir haben durchaus gesehen, Zusammenhänge zwischen Corona-bezogenen Sorgen und Verhaltensweisen und dem psychischen Befinden. Wir haben zum Beispiel gefunden, dass ältere Menschen oder solche, die sich gut über das Virus informiert gefühlt haben, ein besseres psychisches Befinden angeben und tatsächlich Menschen, die starke Sorgen um die eigene Gesundheit oder die Gesundheit Nahestehender haben oder die auch stärkere Belastungen durch Ausgangsbeschränkungen berichten und sich mehr Sorgen um den Arbeitsplatz und finanzielle Aspekte machen, psychisch deutlich belasteter waren und auch während der Pandemie mehr Medikamente und sonstige Substanzen konsumiert haben. Und natürlich deshalb, es gibt Unterschiede und wir sehen auch Zusammenhänge eben mit der Belastung durch Corona. Und unser Befund ist zudem, man muss schon sagen, ein Querschnittsbefund. Ja, es war Ende April bis Ende Mai. Und was ich denke, was notwendig ist, sind eben auch längsschnittliche Untersuchungen zu psychischen Belastungen. Und das hängt wohl auch mit der Entwicklung der Pandemie selbst zusammen und ihren wirtschaftlichen und sozialen Folgen. Und davon wird es wohl auch abhängen, wie sich auch diese psychischen Beeinträchtigungen und psychische Befinden in der Bevölkerung entwickeln wird. Zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, jetzt tatsächlich, wenn eine Zunahme der Arbeitslosigkeit noch kommt oder ein wiederholter Anstieg der Infektionen eben noch zu weiteren Einschränkungen führt und so weiter. Also es kann durchaus mittel- und längerfristige Folgen geben, die wir mit unserer Untersuchung jetzt noch nicht abbilden konnten.
Sagt Christine Kühner vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. dass bei den Elefanten die Weibchen das Sagen haben und ihre Familiengruppe aus ihren Töchtern und wiederum deren Kälbern anführen, das ist seit langem bekannt. Die Männchen hingegen, die galten als Einzelgänger. Und deshalb wurden bisher vor allem diese alten Bullen für die legale Jagd bevorzugt freigegeben. Doch auch der Tod der Männchen könnte zu Verwerfungen führen in der Elefantengesellschaft, warnt nun ein britisches Forscherteam im Fachmagazin Scientific Reports. Meine Kollegin Dagmar Röhrlich hat mit der Hauptautorin gesprochen. Dagmar, wie kommt es denn überhaupt, dass das Verhalten der Elefantenbullen bisher anscheinend kaum untersucht worden ist? Also warum weiß man so wenig über diese Tiere?
Weil es einfach sehr schwierig ist, das zu erforschen. So ein Nationalpark oder halt auch überhaupt die Lebensräume der Elefanten sind ja sehr weitläufig. Und die Elefantenbullen, die legen ungeheuer große Strecken zurück, im Gegensatz zu den Weibchen mit den Herden. Da ist es schon etwas begrenzter. Und deshalb konnte man ihnen einfach sehr schlecht folgen. Es gibt aber einen Nationalpark in Botswana und den spreche ich jetzt nicht aus. Der ist für mich unaussprechlich, aber im Deutschen heißt es so viel wie ausgedehntes, lebloses Land. Und dort leben 98% Männchen, kaum Weibchen. Und man hat jetzt nur Theorien, warum das jetzt so ist. Die Besonderheit liegt vielleicht daran, weil dort alles knapp ist. Wasser, Nahrung, es ist das äußerste Verbreitungsgebiet der Elefanten in diesem Bereich. Und vielleicht überlassen die Männchen einfach den Weibchen und den Kindern die besseren Gründe.
Aber man kann sie dort gut beobachten. Wie hat denn das britische Forschungsteam nun etwas Licht gebracht ins Verhalten dieser Männchen?
Man hat also Kamerafallen benutzt und die sind sozusagen an einem Elefanten-Highway aufgebaut worden, nämlich auf dem Weg zum Boteti River, wo die zum Trinken hingingen. Und da hat man dann über längere Zeit geschaut und mehr als 1200 Elefanten betrachtet.
Und was konnten die Forschenden dabei beobachten?
Dass zum einen, wenn man sich das jetzt im Detail anschaut, sehr viel weniger Elefantenbullen wirklich allein und einsam unterwegs sind. Und wenn, dann waren es sehr alte Männchen. Die jüngeren Bullen, die taten sich immer in Gruppen zusammen. Das ist ja auch eigentlich, das hat man schon gewusst, wenn die mit 10, 20 Jahren in die Pubertät kommen und dann aus der Herde ausgeschlossen werden, sich zurückziehen, dass sie dann jetzt erstmal nicht allein bleiben. Aber wenn man das Ganze dann genau analysiert hat, Conny Allen von der University of Exeter festgestellt, dass dann diese Herden immer von Männchen geführt werden, von älteren Männchen. Und das sind nicht so festgefügte Herden wie bei den Weibchen. Man wechselt also durchaus schon mal von A nach B, aber es sind immer Gruppen und man hat sehr gerne dann halt ein erfahrenes Männchen an der Spitze oder mehrere erfahrene Männchen, die dann das Ganze leiten.
Und was schlussfolgern die Forscher aus den Beobachtungen?
Dass die Männchen, die alten Bullen, eigentlich die Rolle haben, die die Matriarchinnen auch haben, nämlich Wissen übertragen. Denn die haben jahrzehntelange Erfahrung und können jetzt diesen Jungbullen sagen, hier gibt's Wasser, da gibt's was Gutes zu fressen, da ist eine Stelle für Minerale. Und gerade in dieser sehr kargen Umgebung wäre es ohne dieses Wissen für die Tiere kaum möglich zu überleben. Und man hat auch noch einen Zufallsbefund aus Südafrika. Da hat man also eine Gruppe von Jungbullen hintransportiert in einen Nationalpark. Und diese jungen Männchen waren extrem aggressiv. Die haben allein 40 Breitmaulnashörner getötet. Und dann hat man ältere Tiere dazu getan und das Verhalten änderte sich. Also die haben sozusagen die Jungen erstmal in die Schranken gewiesen. Und das wird jetzt untersucht, ob das ein generelles Muster ist.
Was bedeuten die Ergebnisse, wenn es um die Jagd auf Elefanten geht?
Dass man das einfach nicht so machen kann. Wenn ich die älteren Bullen rausnehme, sei es durch Jagd, sei es durch Wilderei, dann füge ich diesen Herden genauso einen großen Verlust zu, wie wenn ich die Matriarchinnen rausnehme. Und das ist also eine große Warnung an die Behörden. Botswana hat jetzt die Jagd auf 400 Bullen, Elefantenbullen freigegeben, dass das der Population wirklich schaden kann.
Vielen Dank, Dagmar Röhrlich, über alte Elefantenbullen in Botswana. Und von Afrika schauen wir jetzt wieder zurück nach Deutschland und erinnern uns an den Hitzesommer vor 2 Jahren. Die Pegel von Rhein und Elbe fielen damals auf extreme Tiefstände ab und nicht nur die Binnenschiffer waren davon überrascht, sondern auch Stahlwerke und Chemiekonzerne entlang der Flussläufe. Und das lag daran, dass sich die Wasserstände in deutschen Flüssen nur etwa 6 Wochen im Voraus vorhersagen lassen. Eine Forscherin vom AWI hat diesen Zeitraum nun ausgedehnt auf 3 Monate. Volker Mrasek hat mit ihr gesprochen.
Der dürre Sommer und Herbst 2018. Viele Flüsse in Deutschland führen kaum noch Wasser. Binnenschiffe und Industrie werden kalt erwischt. Der Rhein ein Rinnsal, der Frachtverkehr zeitweilig eingestellt. Bei Konzernen wie BASF und ThyssenKrupp kommt es zu Produktionsstillständen. Solche bösen Überraschungen könnten sich in Zukunft vielleicht verhindern lassen. Durch ein Vorhersagemodell aus dem AWI in Bremerhaven, dem Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung. Entwickelt wurde es von Monica Ionita und das schon vor Jahren. Doch kürzlich unterzog die rumänische Physikerin das Modell einem echten Stresstest, wie sie sagt. Nachträglich spielte sie damit den Ausnahmesommer 2018 durch, für die Elbe und für den Rhein.
Die Ergebnisse waren außerordentlich gut. Schon Ende Mai, also 3 Monate vorher, wussten wir, dass der Sommer dramatisch wird, mit mehreren extremen Niedrigwasserepisoden. Ich würde sagen, unsere Vorhersagen für die Elbe und für den Rhein waren nahezu perfekt.
3 Monate, das ist eine glatte Verdopplung des aktuellen Vorhersagezeitraums in numerischen Wettermodellen. Sie können die Abflussmengen in Rhein und Elbe nur etwa 6 Wochen im Voraus zuverlässig prognostizieren. Monika Ionita dagegen arbeitet mit einem statistischen Modell, gefüttert mit Wetterdaten und Dürreepisoden aus den letzten 70 Jahren. Darin hat sie geeignete Vorboten für niedrige Flusspegel identifiziert und ihr Vorhersagemodell darauf trainiert, sie zu erkennen, könnte man sagen.
Das Modell berücksichtigt natürlich lokale Niederschlagsmengen, Temperaturen und Verdunstungsraten. Aber auch globale Wettereffekte spielen eine große Rolle. In Europa stellen sich zum Beispiel ganz unterschiedliche Wetterregime ein, je nachdem, ob der Nordatlantik kälter oder wärmer ist. Der allerwichtigste Faktor für eine treffende Niedrigwasservorhersage ist daher tatsächlich die Meeresoberflächentemperatur im Nordatlantik.
In das Frühwarnsystem fließen sogar Wetterdaten aus dem vorausgegangenen Winter mit ein. Über Sibirien liegt dann oft ein Hochdruckgebiet.
Wenn dieses Hochdruckgebiet stark ausgeprägt ist, fällt viel Schnee in Europa, der später schmilzt. Auch die Bodenfeuchte erhöht sich. Dann ist die Wahrscheinlichkeit für einen Dürresommer geringer. Wir berücksichtigen auch noch etwas, das wir Persistenz nennen. Wenn wir den Abfluss der Elbe für, sagen wir mal, August vorhersagen möchten, spielt auch der Pegelstand in den Vormonaten eine gewisse Rolle. Denn so schnell kann er sich nicht ändern.
Monika Ionita betreibt ihr Modell in Eigenregie, wie sie sagt. Vorhersagen erstellt die AWI-Forscherin damit bisher nur für die Hamburger Hafenbehörde und die Elbe.
Wir würden das Modell gerne anwendungsfreundlicher machen und allgemein verfügbar. Dafür bräuchten wir aber einige Leute, die eine Weile nur an diesem Projekt arbeiten. Und es ist sehr schwer, Fördergelder für so etwas zu bekommen. Im Moment sprechen wir mit der Bundesanstalt für Gewässerkunde über Wege der Zusammenarbeit und Einführung des Modells.
In Europa gibt es schon länger ein Vorwarnsystem für Hochwasser. Louise Arnal hat daran mitgearbeitet. Die französische Hydrologin hielt es für eine gute Idee, Monika Ionitas Ansatz darin zu integrieren, um so auch Niedrigwasser in Zukunft besser vorhersagen zu können.
Meine Hoffnung ist, dass wir ihre Ergebnisse nutzen und anwenden können. Denn jetzt wissen wir, auf welche Regionen wir schauen müssen, die für Niedrigwasser in Europa maßgeblich sind. Auf diesen Forschungsergebnissen können wir definitiv aufbauen.
Soweit der Beitrag von Volker Mrasek. Mehr zum Thema Binnenschifffahrt in Zeiten der Niedrigpegel hören Sie hier im Deutschlandfunk am Sonntag um 16.30 Uhr in der Sendung Wissenschaft im Brennpunkt. Jetzt aber kommen wir erst einmal zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages von und mit Lennart Pyritz.
Eine Studie liefert Details zum russischen Corona-Impfstoff Sputnik V. Der Impfstoff war im August zugelassen bzw. registriert worden, ohne dass umfangreiche Ergebnisse einer sogenannten Phase-3-Studie mit vielen Probanden vorlagen. Das Vorgehen löste viel Kritik aus. Jetzt präsentiert ein russisches Forschungsteam im medizinischen Fachblatt The Lancet Ergebnisse zweier Phase-1-2-Studien, in denen der Impfstoff knapp 80 gesunden Freiwilligen verabreicht wurde. Demnach regte er eine Immunantwort an. Bei den Teilnehmenden seien Antikörper gegen das Virus nachgewiesen worden. Zugleich habe es keine schwerwiegenden Nebenwirkungen gegeben. Jetzt seien umfangreiche Langzeitstudien und eine weitere Überwachung erforderlich, um festzustellen, wie sicher und wirksam der Impfstoff langfristig ist, so die Autoren. Bei dem Vakzin handelt es sich um einen sogenannten Vektorimpfstoff, der aus zwei Injektionen besteht. Phase-3-Tests von Sputnik V haben mittlerweile begonnen. Sie sollen mindestens 6 Monate dauern.
Laktosetoleranz hat sich schnell in Europa ausgebreitet.
Ursprünglich konnten Menschen nach der Stillzeit keine Milch mehr verdauen. Dafür fehlte das Enzym Laktase, das den Milchzucker spaltet. Aufgrund einer Genmutation verträgt inzwischen aber etwa ein Drittel der Menschheit auch im Erwachsenenalter Milch. Ein Forschungsteam kommt jetzt im Fachblatt Current Biology anhand der Analyse alter und moderner Erbgutproben zum Schluss. Die Laktosetoleranz hat sich in Mitteleuropa innerhalb weniger Jahrtausende durchgesetzt. Ein auf evolutionäre Maßstäbe bezogen sehr kurzer Zeitraum. Die Fähigkeit bedeutete offenbar einen großen evolutionären Vorteil. Die Autoren vermuten, dass der Milchkonsum Menschen bei Hungersnot oder verunreinigtem Trinkwasser geholfen haben könnte.
Pflanzen sollen in Zukunft dabei helfen, menschliche Leichen aufzuspüren.
Die Suche nach menschlichen Überresten in Wäldern verlangt oft zeitaufwendiges Suchen zu Fuß. Bei Überflügen können wiederum Baumkronen die Sicht verdecken. Im Fachmagazin Trends in Plant Science diskutieren Forschende nun die Möglichkeit, aus der Luft chemische Veränderungen im Baumbewuchs zu detektieren, die auf die Zersetzung eines menschlichen Körpers in der Nähe hinweisen. Die Erkenntnisse dazu sind noch begrenzt. Experimente sollen jetzt zunächst zeigen, wie sich Zersetzungsprozesse von Kadavern auf die Nährstoffzusammensetzung des Bodens und darüber zum Beispiel auf die Blattfarbe und das Reflexionsvermögen von Pflanzen auswirken. Um andere große Säugetierkadaver auszuschließen, müssten Stoffwechselprodukte identifiziert werden, die nur beim Verwesen einer menschlichen Leiche entstehen. Das könnten den Autoren zufolge Rückstände von Medikamenten oder Konservierungsstoffen sein, die spezifische Einflüsse auf Pflanzen haben.
In Simbabwe wurden weitere Kadaver von Elefanten entdeckt.
In dem afrikanischen Land sind inzwischen 22 Elefanten tot in der Nähe der Victoria-Wasserfälle gefunden worden. Die Todesursache sei weiter unklar, so die nationale Wildparkbehörde. Vor einigen Tagen hatte der Stand noch bei 12 toten Elefanten gelegen. Wilderei wird als Todesursache ausgeschlossen, weil die Stoßzähne der Elefanten unberührt waren. Zunächst haben die Behörden eine Vergiftung durch Anthrax-Bakterien vermutet, die natürlich in der Erde vorkommen. Auch das schließen Forschende mittlerweile aus. Angenommen wird derzeit, dass andere Bakterien die Elefanten getötet haben könnten. Welche genau, ist unklar.
Wald- und Buschbrände im hohen Norden führen zu Rekordemissionen.
Bis Ende August ist dadurch bereits mehr Kohlendioxid freigesetzt worden als im gesamten Vorjahr. Das berichten Forschende des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus. Allein bei den Feuern am Polarkreis seien von Januar bis Ende August gut 240 Megatonnen CO2 in die Atmosphäre gelangt. 2019 waren es insgesamt etwa 180 Megatonnen. Sie führten den Anstieg unter anderem auf die Waldbrände in Sibirien zurück. Das Copernicus-Team verweist zum Beispiel auf die Feuer in Jakutien im Nordosten Russlands. In den dünn besiedelten Regionen seien bereits Millionen Hektar Fläche abgebrannt.
Vielen Dank, Lennart Pyritz. Und gestern hatten wir an dieser Stelle berichtet, dass Fachleute die Datierung der Himmelsscheibe von Nebra anzweifeln. Alles Unsinn, sagt unser Sternzeitautor Dirk Lorenzen. Und selbst wenn, was sind schon 1000 Jahre gemessen auf kosmischen Skalen.
Sternzeit, 4. September. Himmlische Wege in Sachsen-Anhalt. Beim Stichwort frühzeitliche Astronomie denken viele an die Steinsetzung von Stonehenge im Süden Englands. Tatsächlich gibt es in Mitteleuropa viele deutlich ältere Beobachtungsanlagen, zum Beispiel in Goseck in Sachsen-Anhalt. Die Kreisgrabenanlage mit zwei Öffnungen, die auf die Punkte des Sonnenauf- und Untergangs zur Wintersonnenwende weisen, ist um das Jahr 5000 vor Christus entstanden und somit rund 3 Jahrtausende älter als die Anlage von Stonehenge. Nur rund 30 Kilometer von Goseck entfernt wurde 1999 die Himmelsscheibe von Nebra ausgegraben. Die Bronzescheibe mit Goldauflagen ist die älteste bekannte konkrete Darstellung des Sternenhimmels. Sie ist rund 4000 Jahre alt und somit zu der Zeit hergestellt worden, als die Kultur von Stonehenge blühte. Sachsen-Anhalt verbindet diese archäologisch bedeutenden Orte mit seinen Himmelswegen. Den Fundort der Scheibe von Nebra markiert das Himmelsauge im Boden, ein gewölbter Spiegel, der die Weite des Himmels zeigt. Direkt daneben steht auf dem Mittelberg ein 30 Meter hoher Aussichtsturm. Er dient auch als Schattenstab einer riesigen Sonnenuhr. Einige Kilometer entfernt informiert die Ausstellung Arche Nebra über die Himmelsscheibe und ihre astronomische Bedeutung. In Goseck ist eine Rekonstruktion der Kreisgrabenanlage zu sehen und im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle lässt sich das Original der Himmelsscheibe bestaunen. Wie die Himmelswege eindrücklich zeigen, stand eine Wiege der Astronomie in Sachsen-Anhalt.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten folgt hier Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann Durchbruch bei den Bahntarifverhandlungen. Außerdem Vattenfall will den Stecker beim Kohlekraftwerk Moorburg ziehen.